Ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht und gemerkt, wenn ich mich mit Christen unterhalte, es wird immer schwierig, sich mit Christen über den Glauben zu unterhalten. Da ist die Bibel und da ist der Glaube und oftmals gehen die Dinge nicht zusammen. Und dann merkt man immer wieder, die Leute tun sich schwer, einfach die Bibel zu lesen. Och Gott, das ist ja, ich habe es ja eben hochgehoben, das ist ja so ein dicker Wälzer, wo ist denn da vorne und hinten und dann seitwärts und ach du lieber Himmel. Und ja, da haben so einige dann eine Hemmschwelle, da einzusteigen und viele machen es dann einfach so, sie machen die Augen zu, irgendeine Stelle aufschlagen, Finger hin und das lesen sie und hoffen, dass sie damit irgendwie einen Treffer haben, dass sie damit zurande kommen. Wir haben natürlich jetzt nur das Problem, ab und zu mag es hinhauen, dann wieder nicht. Es ist wie eine Lotterie. Ja, aber ist das so, wie es vielleicht gedacht ist? Müssten wir die Bibel nicht vielleicht mal anwenden? Und ich habe mir selbst mal einfach bei zugeguckt, wie mache ich das denn einfach? Also deswegen die Frage, was sehe ich, wenn ich die Bibel lese? Oder lese ich nur den Text? Wie ordne ich das Ganze zu, was ich da so vor mir habe? In welchem Rahmen findet das, was ich da höre oder lese, überhaupt statt? Also ich habe mir da ein Beispiel jetzt mal genommen. Ich habe auch mal einfach nur wild mal aufgeschlagen und war dann bei Johannes 8, 31 bis 47. Der kommt mal irgendwann. So, und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt habe ich also diese Stelle. Dann habe ich diesen gesamten Abschnitt gelesen und plötzlich fängt es an, im Kopf zu rattern. Wie lese ich das? Wie verstehe ich das eigentlich jetzt? Oder was muss jetzt geschehen, damit ich überhaupt einen Bezug bekomme? Und dann habe ich gemerkt, das Erste, was ich sehen muss, ist das gesamte Umfeld. So ein paar Kapitel vorher, was ist denn da los? Ein paar Kapitel nachher, was ist denn da? Habe ich da vielleicht einen Sinnabschnitt? So muss ich dann diese einzelne Stelle mal zuordnen. Ich gucke mir also das Umfeld an und diese gesamte Stelle, wir lesen sie später. Die beginnt damit, dass im Evangelium Jesus das Laubhüttenfest besucht. Also Jesus geht zum Laubhüttenfest nach Jerusalem. Dann habe ich genau hingeschaut und habe gesehen, nach der Hälfte der Festzeit geht er in den Tempel und lehrt. Das ist Johannes 7, 14, also schon vorne, zwei Kapitel vorher, nee, ein Kapitel. Und er bleibt bis zum Fest der Tempelweihe, das Chanukka-Fest. Das ist das andere Extrem der Zeit, in der ich diese Stelle, die ich da gefunden habe, einordne. Das wäre dann Johannes 10, 22. Also sind wir dann wieder zwei Kapitel weiter. Aber so weit habe ich dann schon mal einen Sinnabschnitt eingegrenzt. Und dann lese ich zwischendrin etwas zur Zeit. Jesus geht erst zum göttlich festgesetzten Zeitpunkt. Also in der hebräischen Bibel steht Kairos. Das ist immer dann, wenn Gott selber die Zeit festsetzt und nicht, wenn die Zeit passiert oder wenn ich selber denke, ja, jetzt ist es Zeit. Sondern wenn es Kairos heißt, dann ist es wichtig zu wissen, dass Gott diese Zeit selber festsetzt. Also, wir merken daran, Jesus ist nicht zufällig in Jerusalem gewesen. Ach, da war gerade das Laubhüttenfest, ich gehe mal vorbei. Nein, er wollte zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Jerusalem zum Laubhüttenfest. Das erkenne ich daran. Wo habe ich das denn mit Kairos eigentlich her? Ich meine, habe ich jetzt Hebräisch studiert? Nein. Ich habe nur die Bibel selber genommen. Ich habe diese Stelle gesehen und ich habe bei den Fußnoten geguckt oder den Seitenangaben. Und da heißt es einfach, guck mal ganz unten an der Seite deiner Bibel. Und da steht es. Und plötzlich macht es aha. Also deswegen Motivation, lasst euch von diesen ganz kleinen Fußnoten, Seitenstellen nicht irgendwie abhalten. Sie sollen euch helfen, etwas zu verstehen und euch nicht vertreiben. So, Jesus verlässt Jerusalem, nachdem er endgültig abgelehnt wird. Das kommt in diesem gesamten Sinnzusammenhang raus. Ganz nebenbei, Johannes Evangelium, das kann man dadurch auch herausbekommen, zeigt, dass Jesus zweimal in Jerusalem ist. Das erste Mal stellt er sich vor und er wird abgelehnt. Das zweite Mal kommt er her, er muss sich nicht vorstellen, er ist bekannt. Und er sagt zu denen, die ihn abgelehnt haben, jetzt seid ihr abgelehnt. Beim ersten Mal, als er das erste Mal nach Jerusalem kommt, wird er behandelt als der kleine Unwissende. Als er das zweite Mal nach Jerusalem kommt, sagt er, gerade jetzt werde ich meine Herrschaft den Unwissenden geben. Jesus geht zweimal nach Jerusalem und plötzlich sind die Dinge spiegelverkehrt. Das kommt bei raus, wenn ich plötzlich sehe, Jesus, Jerusalem, ich gucke das Evangelium durch und ich denke, Mensch, Jerusalem, wie oft war er denn da eigentlich? Und dann blätter ich und lese wieder so einen Sinnzusammenhang und plötzlich kommen diese Dinge heraus. Und das ist eine wunderschöne Entdeckung. Bibellesen macht dann wirklich Spaß, ist faszinierend. So, Jesus verlässt Jerusalem, nachdem er endgültig abgelehnt wird. Er geht zur ersten Station am Jordan, wo Johannes der Täufer gewirkt hat. Und das ist die Station, bei der Jesus doch auch selbst getauft wurde und seinen Dienst antrat. Und plötzlich wird es interessant. Die Dinge werden dreidimensional, sie werden farbig, sie werden bunt. Und dort, wo er hingeht, wo er angefangen hat, dort wird er angenommen. Ui, in Jerusalem wird er abgelehnt und am Jordan, irgendwo zwischen dem Riedgras, wird er angenommen. So, jetzt gucke ich mir diese ganzen Stellen an und ich sage mir, Mensch, es gibt so einige Vokabeln. Was fange ich denn damit an? Weiß ich da überhaupt wirklich was Bescheid? Dinge, die mir immer wieder über den Text schwirren. Laubhüttenfest zum Beispiel. Was weiß ich davon? Das kann ich auch in der Bibel finden. Im Regelfall steht es hinten im Anhang. Da könnt ihr vieles sehen. Wer eine Studienbibel hat, der hat natürlich gewonnen. Da steht alles drin. Da müsst ihr euch nur ein paar intelligente Worte überlegen oder auch dumme Worte. Ihr kommt dann auf die Intelligenten von selber und dann steht alles drin. Laubhüttenfest. Laubhüttenfest ist das Erntedankfest. Zumindest haben es die Juden für sich selber dann so später definiert. Und das findet zwischen dem 15. und 22. Oktober statt, 7 Tage. An diesem Erntedankfest gedenkt man aber eigentlich nicht der Ernte in dem Sinne, sondern an ein Leben in der Wildnis, das man geführt hat, nachdem man aus Ägypten rausging, das kennt ihr, und bevor man in Kanaan einzog, in das verheißene Land. Das war also eine Phase dazwischen. Eine Phase, in der sich die Volkwerdung vollzog, in der man plötzlich wissen musste, auf wen lasse ich mich mit Gott eigentlich ein? Warum bin ich jetzt hier, wo ich stehe? Das ist der Sinn des Laubhüttenfestes. Es ist eigentlich ein Fest der Besinnung und natürlich auch der Demut. Dann komme ich halt weiter. Okay, also Laubhüttenfest, da taucht er auf. Und er bleibt bis zum Fest der Tempelweihe. Das ist der 25. Dezember. Also kann ich da schon mal sagen, Jesus war ungefähr 2 Monate in Jerusalem. Ich muss nur langsam genug lesen und nachhaken, Moment mal, welche Feste markieren das alles, um zu wissen, er bleibt 2 Monate ungefähr in Jerusalem. Fest der Tempelweihe, das ist das Gedenken an die Wiedereinweihung des Tempels nach der Entweihung durch die Syrer unter Antiochus Epiphanes 164 vor Christus. Ganz nett. Im Moment hilft uns das nicht weiter. Aber wir haben plötzlich so einen kleinen Einblick, wie das Kultur- und religiöse Leben der Juden funktioniert. Überhaupt diese ganzen jüdischen Feste. Was haben wir denn da alles? Wenn wir jetzt das ganze Alte Testament durchnehmen, dann kommen wir auf keinen grünen Zweig. Das ist eine Menge. Aber eigentlich sind eine Handvoll übrig geblieben. Eine Handvoll, die immer wieder den Kern einer Art Kirchenjahr bei den Juden markiert. Es beginnt bei den Juden, die haben ein verschobenes Jahr von der Rechnung her, mit dem 14. April. Das ist das Passafest. Kennen wir natürlich, aber einfach von der Bewusstwerdung, der Auszug aus Ägypten, damit fängt alles an. Und damit fängt bei ihnen auch, wie ich das jetzt mal nenne, das Kirchenjahr an. Als nächstes kommt der 6. Juni. Dort wird das Wochenfest gefeiert. Und dieses Wochenfest ist das Fest der Gesetzgebung. Moment, Gesetzgebung, 10 Gebote. Moment, das war doch auch auf dem Auszug aus Ägypten. Das kommt also da drauf. Wir sind also in der Chronologie. Also so wie das Kirchenjahr dann plötzlich bei den Juden anfängt und weitergeht, so hat auch ihre Geschichte angefangen und läuft weiter. Ganz nebenbei. Was ihr dann auch rausbekommt, wenn ihr so richtig mal schön hinten im Anhang nachschaut, ist, dass dieses Wochenfest auch Pfingsten heißt. Moment, Pfingsten ist doch Heiliger Geist. Ausgießung des Heiligen Geistes. Vorher war es der Tag, an dem das Gesetz gegeben wird, und später ist es der Tag, an dem der Heilige Geist kommt. Ist das nicht der, der das Gesetz ins Herz gibt? Ah, seht ihr, da gehen plötzlich Kronleuchter auf, wenn man langsam liest und sich nicht abschrecken lässt. Von Fußnoten, von Anhängen, von Querverweisen. Einfach mal hängen bleiben, nachgucken, ohne Zielangabe. Ihr kommt auf Dinge, das ist wunderschön. Und ihr sagt, jetzt kapiere ich erstmal so einen euren Text. Habe ich 10-mal drüber weggelesen, was soll denn das? Aber jetzt beginnt es Farbe anzunehmen. 1. Oktober, Fest des Posaunenblasens. Naja gut, kann man sich nicht viel drunter vorstellen. Aber bei 3. Mose steht, dass es eben ein Sabbatfest ist. Also man hat regelmäßig seine Sabbate und dann gibt es aber ein eigenes Sabbatfest. 15. bis 22. Oktober Laubhüttenfest, das haben wir jetzt schon gehabt. 25. Dezember Fest der Tempelweihe, die Wiedereinweihung des Tempels. Und 14. 15. März als letztes Fest in diesem Jahr das Purimfest. Purimfest, wir kennen das, die Königin Esther unter dem persischen König, und sie hat plötzlich einen Widersacher. Es gibt eine Auseinandersetzung und am Ende gewinnt Esther mit ihrer Partei den Juden, sage ich mal, und das Volk der Juden überlebt diese Situation. Und das war ganz knapp davor, dass es ihnen nicht überlebt. So, und jetzt haben wir den Sprung zu den Adventisten, wie sie die Endzeit sehen. Das sind wir. Wir sehen da eine Parallele. Wir sagen uns, am Ende der Zeit wird es eben eine Zeit geben, in der diese Welt plötzlich auf einen Schlag alle Christen, wie soll ich es mal sagen, töten will. Das ist ein simpler Begriff. Und bevor das geschieht, wird Jesus wiederkommen. Und dann werden diejenigen sterben, die es auf die Christen abgesehen haben. Diejenigen, die Gott dienen, die werden gerettet, nicht die anderen, obwohl sie in der Überzahl sind, obwohl sie sämtliche Macht haben. Damit schließt die Weltgeschichte ab. Und damit schließt das jüdische Fest ab. Ah, wieder was gesehen. Dann schaue ich weiter in diesem ganzen Sinnzusammenhang und ich habe plötzlich wieder einen Begriff, Jordan, Menschenkinder. Jordan, der begegnet einem auch immer wieder, auch sogar in unserem Sprachgebrauch. Da ist jemand über den Jordan gegangen. Naja, was auch immer das heißt, es ist etwas Entscheidendes. Der Jordan ist nicht einfach nur irgendwie ein Fluss, er ist ein Fluss der Entscheidung. Am Jordan sind die Juden ins verheißene Land eingezogen. Bums. Am Jordan begegnen wir auch Johannes dem Täufer. Am Jordan hat sich Jesus taufen lassen durch Johannes den Täufer. Und jetzt ist es interessant, wenn wir fragen, was heißt denn Jordan? Das ist immer wieder schön, wenn man die Bibel versucht, mal von den Begriffen her zu übersetzen. Kriegt ihr alles über die Bibel raus. Die Fußnoten und hinten der Anhang. Jordan heißt Abstieg oder aber auch an Abstürzen reich. Naja gut, das Wort Absturz ist hier eigentlich mit Stromschnellen zu übersetzen. Wenn wir uns jetzt mal darauf einlassen, Jerusalem ist ganz oben auf dem Berg. Der Jordan ist ganz unten und er hat noch Abstürze. Und dort findet die Taufe statt. Nicht oben auf dem Berg, wo es allen gut geht, wo das Licht ist, die klare Luft, sondern unten, wo sich die Luft staut, wo die Hitze der Wüste reinbrennt. Dort, wo man vielleicht das gesamte Ungeziefer hat. Dort, wo das Leben nicht mehr schön ist. Dort, wo das eigene Leben an Abstürzen reich ist. In einer solchen Situation kann einem Jesus begegnen. In solch einer Situation kann man Buße tun. Kann man begreifen. In solch einer Situation ist es der beste Moment, in den Tod gegeben zu werden. Das ist Taufe. Und wo wird Jesus abgelehnt? Oben auf dem Berg. Dort, wo es hell, klar, schön ist, ich brauche dich nicht. Aber dort, wo es tief und dunkel ist, unten am Jordan, dort wird er erkannt, dort wird er angenommen. Eben, Jerusalem. Was wissen wir von Jerusalem? Kriegen wir alles raus? Einfach hinschauen. Jerusalem ist das Zentrum des Judentums. Es ist das Zentrum Israels. Es ist der Sitz des Tempels Gottes. Und für Jerusalem gibt es Dutzende von verschiedenen Bezeichnungen, die eine Charaktereigenschaft widerspiegeln. Diese Stadt steht für etwas. Und ich hole jetzt gerade nur drei Begriffe raus. Psalm 46,5 spricht von der Stadt Gottes. Nehemia 11,1 spricht von der heiligen Stadt. Und Jeremia 3,17 gar spricht vom Thron des Herrn. Das ist nicht wenig. Damit wir das klar haben, im jüdischen Denken ist Name und Wesen eins. Wenn Jesus also sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich unter ihnen, ist die eigentliche Bedeutung, wo zwei oder drei in meiner Wesensart zusammenkommen. Einfach nur im Namen Jesu, wir zwei, wir drei, das geht nicht. Sondern wo wir die Eigenart Jesu angenommen haben, wo wir verstanden haben, wie er tickt und was er möchte. Wenn wir das haben und dann als zwei oder drei Personen zusammenkommen, dann ist Jesus da. Und Jerusalem ist der Thron Gottes. Dann ist das so. Das ist nicht einfach nur ein Ehrennamen. Welcher Name spukt einem dann noch durch den Kopf? Wir sehen Jesus, wir sehen Taufe, wir sehen Jordan. Klar, Johannes der Täufer. Johannes der Täufer wird gleich vorgestellt im Johannesevangelium am Anfang. Johannes 1, Verse 15 bis 35. Das sind 20 Zeilen, die befassen sich nur mit dem Täufer. Vers 15, er zeugt von dem Christus. Vers 20, er sagt, er ist selbst nicht der Christus. Vers 23 sagt, er ist die Stimme eines Rufenden. Im Moment, eines Rufenden was? Da gibt es einen Querverweis. Jetzt gucken wir uns das mal eben an. Johannes 1, Vers 23, da lese ich, er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebne den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Das ist ein bisschen eine komplizierte Vorstellung. Er beruft sich auf einen Propheten und sagt dazu einen Satz, der etwas verklausuliert ist. Oh, wieso macht er das? Wieso kann das nicht einfacher haben? Wenn er sich auf den Propheten Jesaja beruft, dann könnt ihr sicher sein, dass die Bibel da eine Querstelle angibt und sagt, welche Jesaja-Stelle gemeint ist. Jesaja 40, Verse 3 bis 6 und Verse 9, die lese ich mal eben. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Es spricht eine Stimme, verkündige, und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Vers 9. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Das ist eine ziemlich große Stelle und ich habe ja nicht mal alles gelesen. Ich habe jetzt nur einen Auszug davon gelesen. Wenn man das richtig durchliest und das mal ein bisschen sitzen lässt, dann merkt man, das ist ein Programm. Und es ist eine Botschaft, die ist an Jerusalem gerichtet, an die Bewohner einer Stadt, die Thron Gottes heißt. Und dieser Thron Gottes ist auf der Erde, auf der sündigen Erde. Und das Volk Israel ist das berufene Volk. Das Programm, das sich hieraus ergibt, mit eigenen Worten: Macht euch für Gott bereit, schafft die Hindernisse beiseite, dann wird sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren, verkünde die Vergänglichkeit alles Irdischen und zeig ihn ihren Gott. Das ist eigentlich die gesamte Bibel ganz, ganz, ganz kompakt zusammengefasst. Das ist die Aufgabe, die wir als Christen haben. Und gerade wir als Adventisten, die wir den Blick auf die Endzeit haben, sollten hier sehr wach sein. Es ist ein Auftrag. Macht euch für Gott bereit. Das sagen wir seit 150 Jahren. Gott kommt. Und es ist die Frage, wie viel Zeit haben wir noch? Machen wir uns bereit? Oder sitzen wir einfach nur da jeden Sabbat und denken, jo, das ist es. Es ist dasselbe wie sich bereit machen. Schafft die Hindernisse beiseite. Die Hindernisse, dass Gott kommt. Die Hindernisse, dass ihr ihn annehmen könnt. Dass wir ihn widerspiegeln können. Diese Hindernisse. Wenn diese Hindernisse beiseite geschafft sind, dann offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Klar, dann steht ihm nichts mehr im Weg. Dann kann er leuchten. Bei der Kindergeschichte. Sind die Wolken da, sehen wir den Mond nicht. Sind die Wolken weg, sehen wir den Mond, sehen wir die Landschaft. Es wird alles hell, obwohl es dunkel ist. Verkünde die Vergänglichkeit alles Irdischen. Ja, da haben wir ein bisschen Problem. Wir sind selber zu sehr mit dieser Welt verhaftet. Und da gucke ich zwar zu euch, aber eigentlich ist es bei mir nicht anders. Denn die Welt vor Augen, die ist viel näher, sie ist greifbarer, sie entspricht unseren Sinnen. Aber als Christen ist unser Weg der, dass wir lernen müssen, das, was unsere Sinne zeigen, zur Seite zu schieben und neue Sinne auszubilden. Und wenn wir diese neuen Sinne haben, dann sehen wir Gott, wie er ist. Und dann können wir der Welt diesen Gott zeigen. Und den sieht diese Welt. Anders geht es nicht. Und woher haben wir das? Nur weil wir einfach mal bei Johannes, dem Täufer, genauer hingeschaut haben, wie er sich vorstellt. Er sagt die ganze Zeit auf Fragen, nö, das bin ich nicht, bin ich auch nicht, bin ich auch nicht, bin ich auch nicht. Ja, was bist du? Und dann kommt diese Stelle. Und die guckt man einfach in aller Ruhe mal an und sagt, was steckt denn da drin? Wow. Ihr müsst gar nicht so viel lesen, ihr müsst nur neugierig sein. Ja, wenn wir schon mal bei Johannes sind, was sagt er denn über Jesus? Vers 15, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen. Vers 16, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Vers 17, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Vers 18, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, dann sagt Johannes, der Täufer, nichts anderes als, Jesus ist Christus und Gott. Wohl bemerkt, Johannes hat Jesus getauft, da wusste die Welt noch gar nicht, wer dieser Jesus eigentlich großartig ist. Jesus stand am Anfang seines Weges. Er war noch nicht stadtbekannt oder landbekannt. Die Leute haben erst mal gefragt, wer bist du überhaupt? Bist du ein Prophet oder bist du nur ein Rabbi? Was bist du? Und zu diesem Zeitpunkt sagt Johannes schon, er ist der Christus, er ist Gott. Fassen wir das Ganze jetzt noch mal als Bild zusammen. Johannes, der Täufer, bezeugt Jesus als Gott und Christus. Er gibt einen Fahrplan. Seine Botschaft geht an die führenden geistlichen und weltlichen Machthaber Jerusalems, Johannes. Jerusalem ist Gottes heilige Stadt und der Thron des Herrn. Jesus, also Gott, kommt in seine heilige Stadt und lehrt im Tempel. Er sitzt somit auf dem Thron. Nichts Geringeres. Jesus lehrt also im Tempel. Sein Zeitpunkt, ein Fest zur Erinnerung des Weges Gottes mit seinem Volk. Wenn wir uns mit dem Thema Gebet beschäftigen, ich habe hierzu auch schon mal eine Predigt gehalten, dann merken wir immer wieder, dass Gebet nicht einfach, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, ist. Entschuldigung, wenn ich so formuliere. Sondern dass Gebet etwas ist, das man lernen muss. Und dazu gehört, dass man sich regelmäßig erinnert, welchen Weg Gott mit einem selbst gegangen ist. Damit man weiß, Menschenskinder, ja, da ist jemand. Und da ist wirklich jemand. Ich bilde mir das nicht ein. Ich überzeuge mich wieder selber von meinem Gott. Dann kann ich ihn ernst nehmen. So kann ich ihm gegenübertreten. Das haben die Juden als Fest. Und zu diesem Zeitpunkt kommt Jesus. Und wer sind seine Zuhörer? Das Volk, die Obersten, Diener, Priester, Pharisäer, Schriftgelehrte. Ich habe diese drei Kapitel einfach nur danach abgegrast. Wer hört ihm denn dazu? Und das heißt, alle. Das sind mehr Leute als bei Johannes dem Täufer. Die gesamte Bandbreite der Gesellschaft. Es gibt niemanden, der sagen kann, ich habe ihn nicht gehört. Jeder hat ihn gehört. Jetzt lesen wir einfach mal diese Stelle. Mal ganz kurz, die habe ich vorne. 8, 31 bis 47. Ups, willkommen. Das Ding hat eine Überschrift. Allein die göttliche Wahrheit macht frei, die Ursache für den Widerstand gegen die Wahrheit. Diese Überschriften gehören nicht zur klassischen Bibel. Die Redaktion hat das eingefügt, ist aber hilfreich. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, ein Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe, und das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich eine Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das ist diese Stelle jetzt. Jesus switcht immer hin und her. Er gibt Beispiele, um den Leuten einfach klar zu machen, was sie sehen sollen. Wer in der Lüge ist, sitzt einem Irrtum auf. Und es ist schwierig, den Irrtum zu durchschauen. Und Jesus versucht, ihnen klarzumachen, dass sie in diesem Irrtum sind. Nur diese Leute kapieren es oft nicht. Deswegen wiederholt er sich. Er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, im Wort. Naja, am Wort kenne ich, aber im Wort. Er sagt, wenn ihr im Wort bleibt, dann seid ihr Jünger. Dann habt ihr Wahrheitserkenntnis. Und das wiederum ist Freiheit. Parallel dazu, wenn ihr in der Sünde seid, also nicht an der Sünde, ihr tut sie nicht, ihr seid in ihr, dann seid ihr Knechte oder Diener. Solche Leute sind eher Fremde und ihre Zeit ist immer zeitlich befristet. Dem entgegen steht wieder der Sohn. Also zum Knecht steht der Sohn. Der Sohn ist nicht Fremder, der Sohn ist im Haus. Und wenn der eine zeitlich befristet ist, dann ist der andere ewig. Zack, 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 zack. Das ist immer ein Gegensatzpaar. Und deswegen, Freiheit durch den Sohn ist echte Freiheit. Weil der Sohn ja nicht einen anderen Sohn frei macht. Ein Knecht ist ein Abhängiger. Und wer abhängig ist, ist nicht frei. Nur derjenige, von dem er abhängig ist, kann denjenigen dann auch frei machen. Also, der Sohn macht einen Diener frei. Es ist nur die Frage, wem dieser Diener dient. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Also wir müssen uns entscheiden, das ist unsere Wahl. Und wenn wir richtig wählen, dann kann er uns freimachen. Vorher nicht. Dann das Bild, das er verwendet. Der Vater prägt den Sohn. Der Sohn lebt die Worte und Werke des Vaters. Nur das kann der Sohn hören und tun. Also, überlegt euch, was euch im Leben prägt. Und überlegt euch dann, wie euer Leben läuft. Wie sprecht ihr? Was sprecht ihr? Wie denkt ihr? Wie tickt ihr? Und woher habt ihr das? Beispiel, 70er Jahre. Viele von euch kennen Star Wars. Ja? Krieg der Sterne. Da gab es einfach so gewisse Sätze, die kamen immer wieder. Die sind bis heute im Kopf, zumindest bei mir. Das Ding ist von 1977. Möge die Macht mit dir sein. Ja, eben genau, da würde ich auch lachen. Aber das ist so ein typischer Satz. Ohne Zusammenhang ist er harmlos, er ist einfach nur witzig oder schräg. Und spätestens als Christ denkt man irgendwie leicht amüsiert dran. Wenn ich mich aber nur mit diesen Dingen beschäftige, dann prägen sie mich. Dann schaffen sie ein Paralleluniversum. Dann rücken sie mich von der Realität weg. Ich bin in einer Welt, die es gar nicht wirklich gibt. Ich bin in der Welt des Irrtums gefangen und dieser Irrtum wird mich prägen. Und an dieser Stelle kommt Jesus und stellt den Teufel vor. Und da ist er gar nicht polemisch, sondern er sagt nur, wer der Teufel eigentlich ist. Man weiß doch im Prinzip, wer er ist. Oh ja, und im Regelfall hat man immer nur Angst und Panik und Aber wer geht dann rein technisch ran und sagt, wer ist denn der Teufel? Und er sagt, der Teufel ist ein Menschenmörder und er ist der Vater der Lüge. Menschenmörder, das hört sich natürlich direkt hart an. Also da geht jemand durch die Straßen, nimmt sein Messer und sticht wahllos auf Leute ein. Das ist ein Menschenmörder, ganz klares Bild. Aber ist es nicht so, dass das Herz die Mördergrube ist? Steht doch irgendwo in der Bibel. Bevor ich jemanden wirklich umbringe, habe ich ihn in meinem Herzen schon umgebracht. Und wir Menschen, wir neigen dazu, dass wir eher zögern. Und das heißt, wir gehen nicht sofort mit dem Messer auf jemanden los, sondern wir zerstückeln die Person über Jahre. Da ist ein Chef, den ich nicht leiden kann, da ist mein Nachbar, den ich in die Grube wünsche und so weiter und so fort. Oder ich denke, ich möchte einen tollen Geschäftsabschluss machen und anstatt dass ich clever bin, bin ich einfach nur ins Gemein und ziehe den anderen an der Stelle über den Tisch, wo ich ihn auf seine Weise töte, weil er dann hinterher einfach keine Würde mehr hat. Das ist unser Alltag. Und dieser Alltag ist die Welt. Und diese Welt gehört dem Teufel. Er ist der Fürst dieser Welt. Er prägt diese Welt. Diese Welt ist ein Irrtum. Und deswegen wird sie es nicht schaffen. Er ist der Vater der Lüge. Und jetzt kommt es, seine Söhne können deswegen nicht die Wahrheit hören und die Wahrheit glauben. Natürlich, sie sind in einem Paralleluniversum und nur das gilt. Sie sind in dieser Welt gefangen. Jesus gibt als Beispiel Abraham. Wer sagt, er sei Abrahams Sohn, tötet aber den, der Wahrheit spricht, ist nicht Abrahams Sohn. Es steht im Widerspruch zu Abraham. Eigentlich eine ganz einfache Logik. Aber daran können wir uns selber testen und messen. Stehe ich im Glauben oder tue ich nur so? Mache ich mir selbst etwas vor? Lasse ich mich blenden? Ist unangenehm, gerade für denjenigen, der sowas in der Bibel entdeckt. Das bin in dem Moment ich. Manchmal mag ich sie gar nicht gerne lesen, weil ich dann in den Spiegel schauen muss und denke, oh Jesus, komme ich dann überhaupt an? Wenn ich jetzt genau hingucke, sieht es übel aus. Wie geht das weiter? Aber das ist unsere Aufgabe. Also, es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und Konsequenz. Wir lesen nochmal die Überschrift. Allein die göttliche Wahrheit macht frei, die Ursache für den Widerstand gegen die Wahrheit. Lesen wir von diesem Abschnitt nochmal den ersten Satz und den letzten Satz. Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, nicht irgendwer, das sind dann wir. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Merken. Am Ende vom Abschnitt, Vers 47, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Jetzt wird es schwierig. Was ist denn das nochmal mit dem Wort? Was ist das Wort? Johannesevangelium, da fängt es gleich am Anfang an. Ich lese einfach in aller Ruhe die ersten 14 Zeilen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes, dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Weisheit, Wahrheit. Soweit kommt es, wenn man einfach in aller Ruhe mal die Bibel liest. Wenn man überhaupt kein Ziel hat, plötzlich kommt man an diese Dinge heran. Wenn man vorher betet, wenn man Gott vertraut, dann kommt man an diese Punkte heran. Ich habe euch sehr viel serviert. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, was ihr alles sehen könnt, wenn ihr offen seid. Wenn ihr die Bibel einfach mal selber reden lasst und neugierig seid, wenn ihr die Bibel herausfordert und sagt, was steht drin? Ich will's wissen. Ihr könnt die Bibel nicht überfordern, die überfordert eher euch. Die Bibel gibt euch Antwort. Aber sie ist auch ein bisschen Sprengstoff. Das heißt, Christsein ist eigentlich nichts für Feiglinge. Also, mehr habe ich für heute nicht, aber ich denke, es reicht auch. Gott segne euch. Amen.